situationstheoretisch begründen müssen, die wir ohnehin nicht verleugnen können, sobald wir forschungspraktisch damit beginnen, ungefilterte Daten, also freie, vorverschlüsselte, ungefilterte Daten, das heißt natürliche Protokolle menschlicher Praxis, also nicht auf subsumptionslogische Datenerhebung zurückgehende Materialien zu analysieren. Zweite entscheidende Prämisse. Mit diesem Begriff von objektiven Sinnstrukturen ergibt sich zwangsläufig eine Position, in der wir den auf Locke und Hume zurückgehenden und bis heute dogmatisch festgehaltenen Empiriebegriff aufbrechen. Ich habe das heute Morgen in einer Diskussion schon anbringen müssen, das Argument. Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, also nichts ist im Geist, im erkennenden Geist, was nicht zuvor in den Wahrnehmungssinnen war. Denn so ja der von Locke übernommene Grundsatz von Hume. Denn diese objektiven Sinnstrukturen sind Gebilde, für die konstitutiv ist, dass wir sie nicht sinnlich wahrnehmen können. Im Übrigen eine paradoxale wortgeschichtliche Konstellation. Insofern ja der Terminus sinnlich auf denselben Wortstand zurückgeht wie Sinn. Also auf wie das, was wir gerade nicht sinnlich wahrnehmen können. Es muss also ursprünglich, so können wir diese Paradoxie auflösen, in die wortgeschichtliche, das Wahrnehmbare durch die Sinne Aufnehmbare als bedeutungshaft schon immer naturwüchsig gegolten haben. Eine Beobachtung, die man für die These vom Primat der sinnstrukturierten Praxis als Basis jeglicher Erkenntnisleistung verwerten kann. Wir können die objektiven Sinnstrukturen weder sehen, noch hören oder riechen oder schmecken oder ertasten. Sie sind aber dennoch empirisch in dem zwingenden Sinne, dass wir ihre Existenz und ihre Wirkung mit Hilfe unstrittiger Methoden nachweisen und bestimmen können. Als solche können wir sie nur lesen, nicht wahrnehmen. Sie sind also in diesem Sinne von vornherein abstrakt und nicht konkret. Dieses Abstraktsein beginnt schon bei den für die Ästhetiktheorie zentralen sinästhetischen Empfindungen. Denn das für sie tragende Prinzip der Überbrückung zwischen den Eindrücken in mindestens zwei verschiedenen Sinnesmodalitäten muss ja über eine triviale neuronale Basis hinaus ein sinnlogisches, prinzipiell sprachlich ausdrückbares sein. Diese fundamentale Feststellung einer Empirie jenseits sinnlicher Wahrnehmung hat nun enorme Folgen. Und wie schwer das in der Theoriegeschichte ist, mögen Sie daran ablesen, dass Max Weber, der doch nun objektive Sinnstrukturen en masse faktisch untersucht hat, eben das methodologisch noch nicht ausdrücken konnte und gezwungen war, in seinen methodologischen Schriften zu unterscheiden zwischen empirischen Zusammenhängen und Sinnzusammenhängen, eine Redeweise, die präsupponiert, dass die Sinnzusammenhänge nicht empirisch sind. Und das ist natürlich, wenn man das mit dem Jungschen Empiriebegriff vergleicht, durchaus richtig und konsequent, aber es ist natürlich unrichtig, insofern der Empiriebegriff dann für die eigenen Weberschen Untersuchungen von vornherein viel zu eng gefasst ist. Diese Feststellung bricht nämlich mit einem Empirismus der bloßen Beschreibung und der Faktizität und führt zwingend dazu, dass Datenmaterial, das als jeweilige Ausdrucksgestalt ja schon immer in einer Sinnstruktur besteht, die eine Beschreibung bzw. Repräsentanz von Welt einschließt, durch Rekonstruktion eben dieser abstrakten Sinnstrukturen erschließen zu müssen. Sie kommt also in dieser Hinsicht Adornos Modell von einer nicht-positivistischen Sozialforschung zumindest sehr entgegen. Sinnlich wahrnehmen lässt sich an den objektiven Sinnstrukturen lediglich das Ausdrucksmaterial, an das ihre Lesbarkeit gebunden ist. Wir nehmen die Farbe des Papiers, auf das das Lesbare gedruckt ist, ebenso wahr wie die Farbe und die Form der gedruckten Zeichen, die Schallwellen des gesprochenen Wortes und so weiter. Aber dieses sinnlich Wahrnehmbare ist nicht identisch mit den nur lesbaren Bedeutungen. Es ist nur die materielle Seite der bedeutungstragenden Zeichen. Deswegen unterscheiden wir in der objektiven Hermeneutik am Grundbegriff der Ausdrucksgestalt, auf die sich jegliches für unsere Wissenschaften relevantes Datenmaterial als begriffliche Einheit reduzieren lässt, den Aspekt des Ausdrucksmaterials, an das die Empirie von objektiven Sinnstrukturen gebunden bleibt, mit dem Begriff des Protokolls. Von dem Aspekt der in sich abstrakten, nicht wahrnehmbaren Bedeutungshaftigkeit im Begriff des Textes. Darin lässt sich die Stufung von der Natur zur Kultur wieder erkennen. Während die Ausdrucksmaterialität als sinnlich wahrnehmbare Seite des Protokolls analytisch in die Sphäre der Naturdinge hineinreicht, ist die Bedeutungsstruktur als solche frei davon und nichts als Kultur. Aber in ihrer empirischen Existenz bleibt sie dennoch an die Materialität des Ausdrucks gebunden. Das gilt auch für die Grenzfälle von Protokollen, wie etwa den Erinnerungen. Methodisch nachweisen können wir sie nur, wenn sie gebunden an die sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmaterialitäten einer Erzählung oder Aufzeichnung in Erscheinung treten. Deswegen muss man sie auch vom Gedächtnis scharf unterscheiden. Und deswegen sind solche Begriffsbildungen wie kulturelles Gedächtnis meines Erachtens eher verwirrend und analytisch unklar. Damit hängt eine weitere, denn Gedächtnis ist nichts anderes als Speicher. Alles andere ist Erinnerung. Und das Vergessen ist nicht ein Gegenbegriff zu Gedächtnis, sondern ist ein Gegenbegriff zur Erinnerung. Damit hängt eine weitere wichtige Feststellung zusammen. Auf der einen Seite haben objektive Sinnstrukturen eine empirische Realität außerhalb der mentalen Repräsentanz eines Erzeugers oder Rezipienten. Das kann man daran ersehen, dass wir in Aporien gerieten, würden wir die Existenz zum Beispiel von Sinnstrukturen verleugnen, die von verborgenen, möglicherweise jahrtausendelang vergessenen Protokollen, wie zum Beispiel den Schriften von Qumran, konstituiert sind. Würden wir ihre Realität davon abhängig machen, dass sie konkret gelesen oder rezipiert worden sind, würden wir die Realität ihrer Sinnstrukturen automatisch unkritisch vom jeweils historisch gebundenen Verständnis des konkreten Lesers abhängig machen, wie das in der philosophischen Hermeneutik auch üblich ist. Das sieht zu einem, und dann kommt man in hoffnungslose Zirkularitäten, weil wenn es dann um Geltungsfragen von Interpretationen geht und die dann sozusagen standpunktabhängig gemacht werden, dann können Sie letzten Endes nur Gurus einsetzen, um Strittigkeiten zu lösen. Dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gelesen werden, ist für die Zeitlosigkeit ihrer Geltung kontingent. Konstitutiv für diese Geltung ist ausschließlich, worin die empirisch gegebene Ausdrucksgestalt besteht. Sie sind ein Potenzial und doch eine empirische Realität. Insofern ist also die an sich zeitlose, das heißt aus der jeweiligen konkreten historischen Praxiszeit eines Lesers entkoppelte und auf Dauer gestellte objektive Sinnstruktur eines Textes beziehungsweise einer Ausdrucksgestalt auf der anderen Seite historisch zeitlich gebunden. Sie hat nämlich einen Anfang an der Stelle, an der ihre Ausdrucksmaterialität ursprünglich geschaffen wurde und ihr Ende dort, wo eine solche Ausdrucksmaterialität nicht mehr vorhanden ist, das heißt, wo es weder eine Erinnerung noch eine materialisierte Spur dieser Ausdrucksgestalt mehr gibt. Dann kann man darüber nicht mehr reden und man kann es auch nicht erinnern. Dann ist es wirklich weg. Dann ist auch die objektive Sinnstruktur als solche nicht mehr nachweisbar. Das verstehe ich unter der zuvor genannten Stufung, dass die abstrakte, der sinnlichen Wahrnehmbarkeit enthobene Empirie der objektiven Sinnstrukturen gleichwohl an die Existenzvoraussetzung einer sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmaterialität gebunden bleibt, die umgekehrte Relation aber nicht gilt. Drittens, der erkenntniskonstitutive Zirkel im Verhältnis von intuitivem Regelbewusstsein bei der Vorabbereitstellung wohlgeformter Handlungen und Äußerungen für die Datenanalyse und von methodisch expliziter Regelkonstruktion auf der Basis dieser Daten bringt es mit sich, dass wir diese in der Entwicklung von Kompetenztheorien faktisch in Anspruch genommene Regelkompetenz auch in der forschungspraktischen Operation der Rekonstruktion von objektiven Sinnstrukturen konkreter Ausdrucksgestalten einsetzen können. Ich will es einfacher machen. Dieser erkenntniskonstitutive Zirkel ist ganz simpel. Um nämlich solche Regeln rekonstruieren zu können, müssen Sie zuvor nach Maßgabe des intuitiven Urteils der Angemessenheit im Sinne dieser naturwüchsigen Kompetenz, die im Sinne der Regelerzeugung wohlgeformten Äußerungen, Sätze, Handlungen und so weiter schon von den nicht wohlgeformten unterschieden haben. Sonst würden Sie nämlich, wenn Sie die Unterscheidung nicht machen, Regelrekonstruktionen über nicht wohlgeformte Gebilde machen und damit sozusagen zu falschen Regeln kommen.